Also ich war schon immer fasziniert als Kind, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, wie ein Musical oder so, wo die Leute einfach so reden und dann plötzlich anfangen zu singen und zu tanzen. So möchte ich, dass das immer ist. Ich versuche es hinzukriegen, normale Menschen zu zeigen mit der Tiefe, die sie brauchen, weil jeder Mensch die hat. Ich glaube, da hätten einfach Gefühle auftauchen können, die mir Angst gemacht haben.
Die Idee, dass Gefühle schwach sind, ist ja auch, ich nenne es immer, der soziale Charme dahinter.
Ja, moin Pam.
Hallo, guten Morgen, Philipp.
Hi
Und gut,
Barbara,
also ja,
wir haben
genau.
auch einen Gast hier. Hi.
Ja, guten Morgen, Barbara. Nice to see you.
Morgen.
Nice to see you.
Ja, und frohes Neues. Wir sind immer noch hier. Barbara ist nochmal bei uns im Podcast und wir sprechen über ihr, ich sag jetzt einfach mal ganz groß, über ihr Leben, über ihren Enneagrammstil und wie ihr Enneagrammstil in ihrem Leben sich ausdrückt, nämlich im Kontext des Theaters. Aber da will ich jetzt mal nicht zu viel sagen, was ich nicht weiß, und würde kurz an dich übergeben, Barbara. Wer bist du? Warum bist du hier? Und vielleicht kannst du auch deinen Enneagrammstil verraten.
Ja, also ich bin Barbara, mein Enneagrammstil ist 4. Das weiß ich seit ungefähr einem Jahr. Und genau, ich arbeite im Theater schon sehr lange, also mehr als 30 Jahre als Regisseurin. Und ich bin jetzt heute hier, weil ich dachte, es ist interessant, eben gerade weil die Vierer ja immer auch als die kreativen Menschen beschrieben werden. Und ich habe eben so einen Beruf, der mich auch nach wie vor sehr begeistert, dass wir in dem Kontext darüber reden könnten, wie ist das eben als 4 so eine Arbeit zu machen, wie bin ich da überhaupt hingekommen und so weiter.
Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich, auch wenn ich dir jetzt da hoffentlich nicht zu nahe trete, ein natürlich das, was in den Büchern stehen würde, ne? Ein kreativer Beruf in Schauspiel und Theater für die Vier ist oft das, was man in den Büchern auch liest. Aber wir wollen natürlich, hoffentlich die Leute, die uns kennen, wissen das auch. Wir wollen keine Klischees bedienen, im Gegenteil, sondern wir wollen wirklich verstehen und tiefer finden, was bedeutet das denn tatsächlich? Also warum ist das denn etwas, das man in den Büchern liest, und wie kann das ein Enneagrammstil 4 in dem Fall im Herzzentrum zum einen erfüllen, zum anderen herausfordern, zum dritten auch, wie kann die Gaben, die Kompetenzen und die Entwicklungsfelder der Vier rauskommen in diesem Feld? Wir sprechen ja immer über die Kompetenzen eines Enneagrammstils und die Entwicklungsfelder. Und ich habe dich ja so ein bisschen überfallen, so mit der Idee, ach, das wäre doch mal eine schöne Idee, im Podcast drüber zu sprechen, und ich freue mich jetzt drauf.
Ja.
Ja, wie wollen wir beginnen? Also, wie bist du überhaupt zum Theater gekommen? Fangen wir doch damit mal an.
Ja, also das, ich würde sagen, dieser Wunsch, der ist wirklich schon in der Kindheit entstanden. Und da bringe ich das auch schon zusammen mit diesem Vierer-Ding von ich bin was Besonderes oder vor allen Dingen bei mir, ich möchte, dass die Welt etwas Besonderes ist. Also ich war schon immer fasziniert als Kind, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, wie ein Musical oder so, Hello Dolly oder sowas, wo die Leute einfach so reden und dann plötzlich anfangen zu singen und zu tanzen, dann habe ich immer gedacht, so möchte ich, dass das immer ist. Ich habe dann sofort mitgetanzt und ich wollte, dass die Welt nicht so normal ist, wie sie einfach ist. Diese Realität, diese Alltagssachen, das Langweilige. Ich wollte, dass das immer auch anders ist. Und es hat mich auch immer schon sowas fasziniert, alles, was mit Ritual zu tun hat. Also auch in der Kirche, obwohl wir gar nicht sehr religiös waren, aber doch irgendwie katholisch, diese zeremoniellen Sachen in der Kirche, Prozessionen, alles, was Theatralik hatte und auch Karneval, weil ich aus Köln komme, hat auch eine große Theatralik, natürlich auch mit Verkleiden und so. Also ich wollte, dass das immer so ist. Und so stand auch relativ schnell dann dieser Wunsch für mich oder die Entscheidung fest, ich will irgendwie zum Theater, obwohl bei uns keiner in der Familie sowas gemacht hat. Genau, und Das habe ich dann auch irgendwie geschafft, also im Laufe der Zeit. Es hat dann noch lange gedauert, bis ich dann wirklich da angekommen bin, dass ich da die Arbeit machen konnte, die ich jetzt mache. Aber ich habe eigentlich immer nach der Schule schon Theater gemacht. Ja.
Kannst du mir ein bisschen mitnehmen, wie ist der Weg dahin von als Kind gleich tanzen, nach der Schule Theater machen? Wie ist der Weg, um dahin zu kommen, Theaterregisseurin zu sein?
Man kann, wie ich, eine Schule besuchen, also eine Regieschule. Das sind dann die Schulen, wo auch die Schauspieler hingehen. Das Tolle ist, dass man dann auch eben dasselbe erstmal macht wie die Schauspieler. Man spielt auch, man singt und hat Stimmunterricht, Körpertraining, all diese Sachen. Und irgendwann konzentriert man sich dann mehr eben aufs Inszenieren, als dass man mitspielt. Und wenn man damit fertig ist, dann ist so der klassische Weg, dass du dann Regieassistent oder Assistentin wirst. Und dann irgendwann, wenn du richtig großes Glück hast, kannst du dann dein erstes Stück machen. Und wenn das dann auch noch gut wird, dann kannst du vielleicht anfangen mit dieser Regielaufbahn. Aber es ist wirklich ein Risikospiel. Also es kann auch sein, dass das alles überhaupt gar nicht klappt, auch nach so einem langen Weg, und dass du dann doch einen ganz anderen Job machst am Ende. Also man muss echt Glück haben, auch Unterstützer finden, Mentoren finden, die einen fördern, und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, hatte ich immer so das Gefühl.
Immer ein bisschen Glück dabei.
Ja.
Was hat dich bewegt, Regisseurin zu sein, anstatt Schauspielerin zu sein? Was war für dich da der Unterschied und die bewegende Motivation?
Ja, das hat auch wieder mit dem Vierer-Thema zu tun, glaube ich fast. Ich war nämlich früher sehr, obwohl ich Freude am Tanzen, Singen, Springen und Spielen hatte, aber ich war sehr früh sehr kontrolliert. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine Gefühle sehr weggepackt, aufgrund von biografischen Sachen, die passiert sind, und wollte alles unter Kontrolle haben. Und als ich mich wirklich entscheiden musste, soll ich mich jetzt für Schauspiel bewerben, was ich auch sehr reizvoll fand, oder für Regie, konnte ich mir in dem Moment nicht vorstellen, mich sozusagen in die Kontrolle von jemand anders zu übergeben. Also ich musste das selber machen. Ich war aber auch der Typ, also ich habe auch schon gemerkt, dass mir das leicht fällt, zu sehen, was gut ist, was nicht gut ist, und mit anderen Menschen so zu arbeiten. Aber vor allen Dingen war es dieser Punkt. Ich wollte nicht, dass mir die Kontrolle weggenommen wird über mich sozusagen. Es ist mir auch schwer gefallen, in dem Moment meine Gefühle also zu zeigen. Das war auch schwierig. Da habe ich auch gemerkt, da ist es auch tatsächlich schwierig, als Schauspieler in dem Moment, da sah ich meine Begabung in dem Moment nicht. Ne? Ich war zu kontrolliert.
Welcher Aspekt meinst du, wenn du über die Kontrolle sprichst? Weil wir sind ja immer mit einem systemischen Sicht auch auf das Enneagramm, im Sinne von, jeder Mensch kontrolliert, das ist Fakt. Mhm. Es gibt keinen, der nicht kontrolliert. Auch wenn es natürlich vermehrt bei den Achtern steht, in den Büchern, was wir natürlich für ja bisschen eng finden. Bisschen kurz gegriffen. Was meinst du mit kontrollieren und kontrolliert werden? Was meinst du damit?
Ja, ich musste, glaube ich, auch mit dem Kopf die Kontrolle behalten können. So, ich konnte mich nicht hingeben. Das meine ich vielleicht damit. Ich musste auch entscheiden dürfen. Also es hatte auch was mit Dominanz zu tun. Ich wollte mir nicht sagen lassen, was ich machen soll. Ich dachte zu der Zeit oft, ich weiß es besser und kann, also ich weiß besser auch, was gut ist. Ich bin dann auch auf diese Schauspiel- oder eben Regieschule gekommen mit einer sehr klaren Meinung darüber, was gute Literatur ist und was ganz schlechte. Das war alles sehr eingegrenzt zu der Zeit. Und das hatte schon. Ich war schon selbstbewusst, aber nur, wenn ich das alles entscheiden durfte, ne? Und wenn jetzt jemand anders, wenn ich bei jemand anders irgendwie mitgemacht habe, das habe ich auch hin und wieder gemacht, dann musste das tatsächlich eine Persönlichkeit sein, die ich zutiefst bewundert habe. Ich hätte mich längst nicht in die Hände von jedem so gegeben, ne? Das hat dann wieder so mit dem zu tun, dass die Vierer, glaube ich, dazu neigen, sich so ideal Personen zu suchen, die sie toll finden, wo man dann so Gurus hat. Also ich hatte viele Gurus. Da habe ich dann auch mitgemacht.
Sorry, ganz kurz, Pam, ich will nur eine kleine, was, ich muss fast laut lachen, weil ich das Gefühl habe, wie mein Viererflügel gerade anfängt zu warm zu werden. Oh, würde ich jetzt gerne mit dir über Kunst philosophieren. Also ich habe gerade das Gefühl, mein Viererflügel sitzt hier gerade im Screen. Okay, Pam, du darfst.
Ich habe auch einen goldenen Viererflügel, glaube ich. Habe ich gedacht.
Ah ja.
Ja, ja.
Also ich habe eben gedacht, dass du redest, Barbara. Ja, ich will es auf meine Art machen.
Ja, genau.
Und authentisch sein. Diese zwei Themen sind bei mir angesprochen, als ich zugehört habe. Ich kann eigentlich nur authentisch sein, wenn ich es auf meine Art mache. Mhm. Ich muss mich ja verbiegen, um mich jemand anders Anweisungen hinzugeben und mich danach anzupassen.
Ja.
Und das geht dann eben nur mit dieser bewunderten Person.
Genau.
Ich habe die Frage, du hast gesagt, es wäre vor allem früher, ne, dein Kopf hat die Kontrolle behalten. Das ist tatsächlich etwas, dass die Vierer auch durchaus was bekannt ist bei den Vierern, wenn man zumindest das ein bisschen vertieft und erforscht. Und du konntest dich schlecht hingeben. Mhm. Jetzt frage ich einfach mal ein bisschen provokativ, was würde denn passieren? Was könnte denn passieren? Was wäre die Angst dahinter, dich hinzugeben und die Kontrolle im Kopf loszulassen? Damals vor allem.
Oh, da hätten einfach Gefühle auftauchen können, die mir Angst gemacht haben. Das war mir nicht bewusst, das weiß ich heute. Aber ich glaube, damit hat es was zu tun. Also ich musste einfach meine Gefühle auch immer sehr unter Kontrolle halten.
Kannst du die benennen, welche Gefühle du damit meinst? Meinst du alle Gefühle oder?
Ja, vor allen Dingen natürlich auch negative Gefühle. Angst vielleicht. Ja, schwer zu sagen. Ich kann das wirklich erst aus der Rückschau überhaupt so sehen. Ich habe das zu der Zeit, fand ich mich ja irgendwie auch, also entweder ich fand mich toll, ne, und viel toller als alle anderen, also schlauer und all sowas. Oder ich fand mich eben klein und schwach und dass ich gar nichts kann. Also dieser Pegel war einfach sehr stark. Und ich denke, ich hatte bestimmt auch Angst davor, dass sich dann diese Schwachheit zeigt. Aber ich denke, es war auch wirklich Angst vor tiefen, verdrängten Traurigkeitsgefühlen, die alle noch gar nicht ans Licht gekommen waren und die mussten unterm Deckel gehalten werden. Und ich glaube, für mich war es fast das Schlimmste auch zu der Zeit, wenn jemand nett dann mit mir umgehen wollte und gesagt hat, du darfst hier ruhig Gefühle zeigen oder so. Das wollte ich schon gar nicht, ne? Also das war eine strenge Zeit.
Schon interessant, dieser Lookalike, da kann ich sehr gut verstehen, warum Vierer sich manchmal als Achter sehen und Achter sich manchmal als Vierer sehen, ne? Weil das könnte fast 1:1 hätte das auch eine Acht sagen können. Sehr, sehr interessant.
Genau.
Ja, also es war
und cool. auch die Einzelverwechslung. Viele denken auch, die sind eins und ist auch, also es ist einfach diese kontrolliertes Herzzentrum. Ja. Es ist so erstaunlich, dass es einfach auch für unsere Herzmenschen oft ein Thema ist und eben ganz besonders für die Vier. Mich würde einfach Neugierde. Betrachtest du heute, würdest du sagen, das Gefühl, es gibt negative Gefühle heute?
Es gibt immer noch Gefühle, die mir Angst machen oder die ich als unangenehm empfinde, aber an sich sehe ich heute Gefühle als ja herausfordernde Gefühle. An sich bin ich sehr froh, dass ich jetzt gelernt habe, Gefühle zuzulassen und sowohl schöne Gefühle als auch unangenehme Gefühle. Und ich weiß, dass das absolut dazugehört, um zu wachsen und ja, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn sie auftauchen. Ne? Ich glaube, ich habe einfach früher gedacht, das bringt mich um, das ist ganz schlimm so. Ne?
Ja.
Davon wollte ich nichts wissen oder auch mich als schwach zu zeigen. Ich wollte einfach nicht mich schwach zeigen. Ich merke das ganz hin und wieder heute noch, dass mir das vielleicht auch weniger leicht fällt als anderen, wirklich eine Schwäche zuzugeben. und eine Verletzlichkeit.
Es ist so interessant, die Idee, dass Gefühle schwach sind, ist ja auch, ich nenne es immer der soziale Charme dahinter. Mhm. Also dann kommt bei mich auch ein bisschen diese Image-Thema, ist schon echt soziale, richtig viel Charme dahinter. Mhm. Was mache ich hier, wenn ich mich zeige mit meinen Gefühlen? Mhm. Da lanciere ich sicherlich den Image, die ich gerne hätte, in den Augen der anderen. Das dauert lange, bis man dieses Schamgefühl verarbeitet hat und wirklich davon frei ist. Das ist, es ist, wie es ist, wie alles andere auch. Es ist, wie es ist, aber es ist ein großer Befreiungsschlag. Und Kontrolle hat immer viel Angst dahinter für uns allen. Also das ist, haben wir alle gemeinsam. Ne?
Ja, und ich denke, deswegen habe ich dann auch mich für diesen Beruf entschieden, weil das hat mir natürlich, ich habe ja gesehen, das ist toll, wenn man Regie führt, dann hat man die Kontrolle und dann ist man erstmal so der starke Mensch. Ne? Also man leitet eine Gruppe, die müssen sich ja auch auf einen verlassen. Das konnte ich alles gut, Verantwortung übernehmen, da wo alle abkacken sozusagen, zu sagen, nein, wir machen das weiter und so. In dieser Rolle habe ich mich einfach wohlgefühlt. Und eben auch wirklich sehr unter Kontrolle zu haben, alle Bereiche, nicht gar nicht nur meinen Bereich, denn es gibt ja auch diese Bereiche Bühnenbild, Kostüm, Ton, Licht, wo viele Regisseure, habe ich dann erst später gemerkt, die übergeben das total an andere und haben damit, die haben gar keine Lust darauf, sich um die Kostüme oder die anderen Sachen zu kümmern. Ich aber habe mich um alles immer gekümmert. Weil ich das auch gar nicht getrennt voneinander so sehen konnte. Aber natürlich hat das auch mit diesem Kontrollbedürfnis zu tun gehabt. Und jetzt ist es für mich interessant zu sehen, wie ich das, wie sich das entwickeln kann.
Da hört man bestimmt ein bisschen deinen Dreierflügel raus.
Ja. Und würdest du sagen, dass du ganz genau sehen kannst, wie deine Kompetenz als Regisseurin dadurch reicher geworden ist, ist gewachsen? Kannst du das sehen?
Wodurch meinst du jetzt?
Also durch dieses Befreiung letzten Endes von der Kontrolle.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist irgendwann wie umgekippt, dass, also je mehr ich mich, glaube ich, überhaupt entwickelt habe, auch im persönlichen Leben, habe ich mehr und mehr verstanden, dass mein Wunsch auch künstlerisch in die Richtung geht, die genau konträr ist. Das heißt, dass ich immer mehr die Kontrolle loslassen möchte und immer mehr übergeben möchte an den Reichtum sozusagen der anderen mitarbeitenden Menschen und was von denen kommt, aufzunehmen und dass meine Rolle dann mehr ist, das alles zu sortieren. Ich habe mal so ein Bild von mir gehabt, wie so ein Marionettenspieler mit ganz vielen Fäden in der Hand, die ich alle locker halte. Und die dürfen alle sich bewegen sozusagen und ich bin nur dafür zuständig, letztendlich den Raum zu halten und zu ordnen. Aber vieles ergibt sich dann auch von alleine und das hat oft auch was fast ganz Magisches, wenn sich das dann so ergibt am Ende. Und das konnte ich mehr und mehr genießen. Ja, und dann auch zurückzutreten und einfach am Ende nur zu gucken, dann machen die das alles alleine und dann muss ich gar nichts mehr machen. Das fand ich immer am schönsten.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen in diesen Moment deiner Jugend, Kindheit, wo du das Gefühl hattest, das wäre so schön, wenn die Welt in Tanz ausbrechen würde, nenne ich es jetzt mal so.
Finde ich immer noch.
Weil es ist ganz interessant. Also ich zum Beispiel mag Musicals sehr. Mhm. Also ich bin ein großer Musicals-Fan. Aber ich fände es total herausfordernd, wenn wir so leben würden. Also mich würde es, glaube ich, kirre machen, wenn die Welt in Tanz ausbrechen würde, wenn gerade etwas emotional wird, so ungefähr. Aber daher interessiert mich umso mehr, was würde das bedeuten? Was ist anders daran, zu singen, zu tanzen, der kreative Ausdruck, als es einfach im Gespräch zu sagen oder einfach zu leben? Was ist der Unterschied für dich?
Naja, es ist die Leichtigkeit, die dann entsteht. Also die Leichtigkeit und wie soll ich das sagen? Inzwischen sehe ich das auch so, es muss gar nicht tanzen und singen sein. Ich sehe die Welt sowieso so, dass alles immer wie ein Tanz ist. Also alles, was passiert, hat einen Sinn und alles bezieht sich aufeinander und hat miteinander zu tun. Und so laufe ich auch, zumindest meistens, wenn ich nicht zu sehr gestresst bin oder so, genauso durch die Welt. Ich gucke immer fasziniert. Ich sitze irgendwo, was weiß ich, am Bahnhof und gucke, was passiert und denke, man müsste eigentlich nur einen Rahmen drum machen und schon ist es Theater oder ein Film. Weil es ist immer so. Es ist nur so, dass wir das nicht wahrnehmen. So, ne? Ja. Und deswegen mag ich auch gern genau so meine Stücke machen. Die sind auch immer, als hätten die, also ich versuche so viele Lagen wie möglich übereinander zu sortieren, dass es sich wirklich anfühlt wie das echte Leben. Und das echte Leben hat ja immer zu tun, dass man denkt, eigentlich ist es Chaos, aber es ist kein Chaos. Es passieren nur sehr viele Sachen gleichzeitig und es hat eine Komplexität, aber es hat alles miteinander zu tun. Und wenn man ein bisschen anders drauf guckt, kann es auch schön sein. So fast jeder Moment. Und das habe ich dann als Kind vielleicht ebenso nur im Tanz sehen können. Inzwischen sehe ich das aber auch ohne Tanzen so, ne?
Ja, und ich finde es großartig, dir zuzuhören, weil mir ist so klar, ja, wir brauchen all diese verschiedenen Perspektiven auf das Leben, weil dadurch, dass du es sehen kannst, alleine in verschiedene Ebenen so zu sehen und das umsetzen zu können in ein Theaterstück, das ist doch eine unheimliche Kompetenz und dadurch kannst du es vermitteln an andere, die vielleicht noch nicht diese Perspektive haben können, diese unterschiedliche systemische auch Perspektiven haben können. Also immer diese Bereicherung, es geht durch dich an andere weiter, ne?
Ja, es ist ja.
Und das ist schön. Das ist
schön. Also ein Thema, was für mich auch, kann das jetzt erst beschreiben, was das vielleicht ist, aber schon als Kind, diese Faszination dieses Rahmens. Also jede Kiste, in die ich reingeguckt habe, war für mich gleich wie ein Theater, also ein spannender Raum, in den man reinguckt. Heute verstehe ich, dass das so eine Art, dass es gibt dieses Prinzip von dem heiligen Raum, wo dann so eine, das nennt sich Axis Mundi, drin entstehen kann. Also das ist ja eine Säule, die sozusagen unten mit oben verbindet. Und dadurch wird, wenn man jetzt so in der Kirche, ist das dann der Altar oder so. Also es gibt, im Theater ist das einfach der Mensch. Es gibt eine leere Bühne, der Mensch kommt auf die Bühne und ist diese Säule automatisch. Also das muss man nicht wissen, das spürt man. Die das Erdenschwere, sage ich mal, mit dem Himmel verbindet oder mit dem Geistigen verbindet. Und dadurch kriegt das sofort Bedeutung. Es muss noch nichts passieren. Ein Mensch betritt den Raum und steht da und es ist sofort mit Bedeutung aufgeladen. Das fand ich immer so faszinierend. Und dann kann ja alles passieren. Der kann was sagen, der kann was machen, der kann schweigen und alles kriegt für die, die draufschauen, eine Bedeutung. Und das hat mich immer schon fasziniert, dass man das so herstellen kann, diesen Raum. Das ist ja wie so ein Ritualraum eigentlich.
Absolut.
Ja, das heißt, absolut. Das heißt, dieses Rahmen geben.
Ja.
Ich finde das Bild sehr schön. Auch diese alltäglichen Situationen quasi in einen Rahmen einzufassen und auf einmal entsteht etwas. Und was ich jetzt raushöre ist, du hast gesagt Leichtigkeit, aber zwei Aspekte, die ich jetzt rausgehört habe, ist Schönheit und Bedeutung.
Genau.
Schönheit und Bedeutung. Das fließt immer mit bei allem, was du sagst.
Ja.
Also es ist Schönheit und Bedeutung, Ästhetik und Bedeutung.
Und Leichtigkeit.
Diesen Moment, der quasi ein Alltagsmoment ist, in einen Rahmen zu fassen, würde bedeuten, es wird bedeutsam und es wird schön.
Genau.
Das finde ich sehr spannend.
Es wird mehr als nur das Materialistische, sage ich mal. Es wird aufgeladen mit Sinn und Poesie oder was auch immer, wie man das nennen will. Ne? Und das ist ja auch Leichtigkeit. Also ich finde, Leichtigkeit ist nicht zu unterschätzen. Das ist das Fliegen und nicht das auf der Erde schwer gehen. Und das ist immer so diese Träume, wenn man fliegt oder so wie Peter Pan. Also das ist ja so eine Sehnsucht auch, finde ich, bei allen Menschen, dass man diese Schwere irgendwie los wird. Und deswegen schreiben ja auch Leute Bücher und Stücke, und Musik ist ja auch sehr wirksam, um einen in diese Räume zu bringen.
Das ist faszinierend, ne? Es ist faszinierend, aus dieses Leben als Regisseur, was für Schwerpunkte du hast, worüber du redest, was Philipp auch sagt, aber natürlich ganz andere Perspektiven, als ich habe normalerweise, aber die sofort erkennbar sind, als ja, das stimmt. Ich merke schon die ganze Zeit, ja, das stimmt. Ja, der Person auf der Bühne, diese Verbindung und sofort Bedeutung. Und da kann was passieren, die ganze Aufmerksamkeit. Also diese Räume, die geöffnet werden, obwohl ich keine Regisseurin bin, ich kann das alles sofort nachvollziehen. Und es gibt so ein inneres Erkennen, ein inneres, ja, so ist es.
Weil es auch jeder Mensch kennt. Das ist ja nicht, was man nur kennt, weil man jetzt Regisseur geworden ist, sondern das kennt ja jeder von klein auf. Das sind ja Rituale, die gemacht werden. Das ist der Weihnachtsbaum, der aufgestellt wird. Also das sind ja alles immer schon uralte so Rituale, die jeder als Kind schon erfährt, wo jeder merkt, das ist was Besonderes. Da steht der Weihnachtsbaum und leuchtet. Und irgendwie fühlen alle, hier passiert gerade, hier ist gerade was Besonderes im Raum. Und das ist nicht so wie immer. Deswegen ist, glaube ich, auch Weihnachten so was Tolles für alle, also die Kinder zumindest noch. Oder auch vielleicht die Erinnerung an Weihnachten in der Kindheit, ne? Weil es was Besonderes war und weil man gespürt hat, auch wenn man nicht gläubig ist, da kommt irgendwas aus dem Himmel oder so auf die Erde. Und das kann man eigentlich ja jeden Tag erleben. Also dafür muss ja gar nicht Weihnachten sein.
Und ich finde, eine von den wirklich wertvollen Sachen, die zu meiner Philosophie auf das Leben gehören, ist diese kindliche Freude und diese kindliche Erkennen und sich wieder fühlen dürfen, wie damals als Kind. Mhm. Das finde ich wichtig. Also ich finde es etwas, wo wir wirklich uns erlauben sollten, sogar danach streben, uns das immer wieder erfahren zu können, uns erlauben, zelebrieren und erfahren zu können. Also wir waren gerade in Berlin und haben viele Weihnachtsmärkte gesehen. Und für mich ist es einfach eine totale Freude. Ich spüre das in jeder Zelle. Also es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Auch die Kreativität, wie es unterschiedlich gestaltet wird, ob es ganz minimalistisch ist oder eben ganz, ganz viele bunte Lichter mit Figuren und. Es ist einfach schön.
Wie ist es für dich? Ich komme mal wieder ein bisschen zu vier zurück und habe zwei Themen, jetzt aber noch keine gute Reihenfolge. Ich fange einfach mal mit dem ersten an. Dieses Thema Bedeutung dem Theater, durch das Theater auch Emotionalität und Schönheit und so weiter bringen zu können. Und dann die Frage der
Rezipienten
der Zuschauer.
Ja.
Die das Stück sehen und die es entweder nicht verstehen, ziemlich sicher bewerten, das war toll, das war scheiße, das war gar nichts, das war super, das war total emotional, das war total nüchtern. Und dein Umgang damit, weil das eine ist ja, was du für dich an Bedeutung reinbringen willst und das andere ist, was dann tatsächlich so verstanden wird. Und ich weiß nicht, wie viel Zeitungen oder so Theater kritisieren, ich bin in dieser Welt nicht, aber ein Theaterstück zu zerreißen, verkauft immer mehr als etwas positiv zu erwähnen. Wie gehst du damit um? Mit dem Feedback, mit Bewertungen, die vielleicht nicht wohlwollend sind, Kritiken und so weiter. Wie ist das für dich?
Ja, das ist natürlich ein schwieriger Punkt für alle, die das machen, auch für die Schauspieler. Ich lese die immer. Ich bin immer sehr neugierig, was die schreiben. Und wenn das mal passiert ist, dass irgendwie was wirklich Negatives, meistens sind es ja auch gemischte, also dann gibt es Positive, dann gibt es welche, die es vielleicht nicht so gut fanden und dann kann man damit gut umgehen, weil man denkt, ja, okay, kann ja auch nicht jedem gefallen und so. Also ich neige dazu, nicht auf die zu schimpfen oder so, sondern ich kann die auch sogar immer verstehen, weil ich finde ja auch hinterher nicht immer alles gelungen. Also ich weiß ja auch, manchmal muss man das Stück fertig machen und ist auch nicht mit allem zufrieden. Ja, auf jeden Fall, wenn es wirklich nur schlechte sind, das ist schon schlimm. Dann brauche ich dann auch ein bisschen Beistand, also dass mich jemand beruhigt oder so. Aber damit muss man tatsächlich lernen, auch umzugehen.
Was wäre Kritik, die dich mehr trifft als andere? Also Beispiel Bühnenbild im Vergleich zu die Geschichte ist nicht tiefgängig oder ich habe jetzt keine besseren Beispiele, aber ich weiß zumindest, was im Podcast, wenn jemand den Podcast kritisieren würde, würde ich ganz klar sagen können, das würde mich mehr treffen als anderes. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, also so Bühnenbild und so Sachen, das trifft mich nicht so, weil ich denke dann wirklich, da ist auch viel mit Geschmack. Und wenn Leute einfach einen anderen Geschmack haben, dann ist das so. Was mich, glaube ich, treffen würde, ist, wenn Leute schreiben, es ist zu lustig oder zu wenig politisch und so, weil das ist tatsächlich nicht meine Stärke oder auch nicht mein Wunsch, politisches Theater zu machen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen im deutschen Theater, finde ich, auch eine schwierige Sache, weil die Deutschen sind sehr ernst und unterscheiden sehr doll zwischen U-Kunst und E-Kunst so. Und sobald was lustig ist, ist man schon im Verdacht der Unterhaltungskunst so. Und das finde ich manchmal etwas übertrieben in Deutschland. Das, also Lachen ist schon gefährlich so ungefähr. Und ich mache gerne auch lustige Sachen. Und ich nehme ungern, also ich mache ungern Stücke, wo ich wirklich so politische Aussagen mache. Das wird aber oft erwartet. Ne, dass man jetzt, keine Ahnung, irgendein Shakespeare-Stück macht und dann soll man das aktualisieren und dann womöglich auch noch eine bestimmte Haltung vertreten, wie das wäre jetzt Trump und der wäre jetzt der und das ist auch blöd und die Menschen sind schlecht. Und das finde ich finde das richtig blöd. Ich mache das nie. Deswegen habe ich auch früher nie solche Stücke gemacht, wo man das von mir erwartet. Aber hin und wieder passiert es schon halt, dass jemand das mal auffällt und dass jemand vielleicht dann nicht ausreichend findet. Und das trifft mich dann, glaube ich. Ja.
Und ist es für dich ein Unterschied zwischen dem Subtext und dem Expliziten? Also das, klar, man kann es natürlich mit dem Vorschlaghammer jemandem ins Gesicht hauen. Oder man kann ja auch politische Botschaften bringen, die eigentlich gar nicht politische Botschaften sind. Also
ja, klar.
Ein Beispiel, sagen wir mal so, es wird, jetzt nehmen wir mal Star Wars als Beispiel. Da gibt's ja immer diese Debatte, dass die beiden Roboter R2-D2 und C3PO als Synonym für die schwarzen Sklaven gesehen werden können. Mhm. Also das kann man da politisch reininterpretieren und es würde im Kontext des Star Wars total Sinn machen. Aber man kann auch einfach sagen, es sind halt einfach Roboter.
Ja, ja.
So, wie ist es bei dir? Machst du so subtile Sachen oder
ja, klar.
Denkst du dir tatsächlich?
Wenn das entsteht, ich würde das eher auch sogar versuchen zu verkleiden. Also ich mag es eben überhaupt nicht so plakativ oder so. Es gibt ja wirklich auch im Theater so, die sich da hinstellen und so richtig agitieren und so. Sowas habe ich früher gemacht. Also ganz früher war das, ich war voll so politisch drauf in der Theaterschulzeit und nur Brecht und Heiner Müller und sowas gemacht, also so Ost, also so marxistische Autoren. Aber die Zeit ist für mich vorbei und ich sehe auch, dass ich das nicht gut kann und dass ich das auch gar nicht machen will. Aber klar, ich finde, alles ist im Grunde politisch. Also man kann auch alles so lesen, wenn es zum Beispiel um die Frauenfrage geht oder um soziale Gerechtigkeit. Das taucht ja immer wieder in den Stoffen auf, ganz automatisch. Und dass ich möchte, dass das lieber im Zuschauer entsteht, dieser Gedanke, dass die selber darauf kommen können, ah, das könnte jetzt aber auch hier ein Symbol für die Sklaven sein oder so. Nicht, dass ich denen das so verklickere direkt, weil das mag ich selber im Theater auch nicht, wenn das mit mir gemacht wird, wenn jemand immer so Fahnen schwenkt und sagt, du sollst jetzt das denken oder das sollst du nicht denken.
Ja, genau.
Das mag ich einfach nicht.
Ist es nicht so, dass jeder Zuschauer letzten Endes, so wie ich es verstehe, wie es funktioniert, die würden sozusagen ihr eigenes Bild überstülpen. Also die können sogar ihre eigene Interpretation überstülpen.
Ja, ja.
Also die treffen nicht unbedingt das, was du damit gemeint hast. Da können drei verschiedene Zuschauer vermutlich drei verschiedene Interpretationen über ein Stück stellen.
Und das ist ja gerade gut. Also das macht die Zuschauer ja zu selbst zu das gibt denen ja eine Autonomie sozusagen. Also die sollen ja ernst nehmen, die Leute, die sich das angucken.
Ja,
und
ja.
Finde ich ja gut, dass die sich dann, ich finde es immer am tollsten, wenn wir was gemacht haben und dann kommt dann hinterher jemand und sagt, so habe ich die Szene verstanden und ich habe die nie so gemeint. Aber es ist ja toll, wenn dir jemand dann noch was ganz anderes dazu sagt, was er da vielleicht drin gesehen hat. Dann ist es doch genau richtig.
Das ist, was du meinst, mit die Leute mitnehmen, sozusagen.
Ja.
Mir ist es besonders aufgefallen, dieses Jahr, ich habe den Pulli an, ne? Also der Barbie-Film. Ich war wirklich extrem begeistert von diesem Film, bin immer noch sehr begeistert davon. Und da ist mir sehr aufgefallen, dieses, was Pam gesagt hat, Interpretation. Ich gucke mir öfter mal von Filmen, gerade die ich gut finde, so Bewertungen an, irgendwie auf YouTube, irgendwelche Leute, die Kinofilme bewerten. Und der Film wurde heiß debattiert. Und es ist sehr interessant, dass sowohl, also innerhalb der rechten, teilweise sehr rechten Szene war man sich uneinig, ist der Film konservativ oder liberal?
Mhm.
Die haben sich gestritten. Und je nachdem, welches Ergebnis interpretiert wurde, fand man den Film gut oder nicht gut. Also wenn man als Rechter, das als liberalen Film gesehen hat, war der Film nicht gut. Wenn man es als Rechter als konservativen Film gesehen hat, war der Film gut. Und genauso umgekehrt, ne? Mhm. Auf der linken Seite, die Leute, die gesagt haben, ja, das ist ein Synonym für irgendwie woke oder nicht woke oder bla bla bla. Es ist, für mich war das ein Schauspiel, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein Film. Das war auch, finde ich, ein Grund, warum ich den so toll fand, der so hoch interpretierbar ist. Und man hat ihn zerrissen oder nicht, aber es war immer mit politischer Ideologie. Und also es fand ich so interessant, wie viel da rein interpretiert wurde in einen Barbie-Film. Ne? Mhm. Also es ist richtig, richtig gut gewesen, fand ich.
Und ich glaube, die Interpretation geht weiter. Wenn du sagst, du fandst es richtig toll, da wirst du über dich auch gleich ein bisschen beurteilt, ne?
Also klar, ja.
Es geht weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Ja, kommen wir zurück zu dir, Barbara.
Ja.
Oder willst du dazu was sagen?
Ist nicht so wichtig gewesen. Ich wollte noch über Barbie-Film, aber wenn jetzt sowas, dann dafür ist ja Kunst da. Also es ist eben, es bleibt so offen, dass die Leute das alles da hineindenken können und dann regt das ja auch dann den Austausch an und Leute werden dann auch selber kreativ und so weiter. Dafür ist das ja gut. Es ist ja jetzt eben nicht nur für die Unterhaltung da.
Ja. Wir kommen wieder zur 4 zurück. Das ist so ein Thema, wo ich mich gerne ablenken lasse. Du hast natürlich mit deinem Enneagramm-Stil 4 Kompetenzen und Entwicklungsfelder, so wie jeder andere Mensch. Den hast du natürlich aber auch durch deine Biografie, durch deinen Beruf, durch deine Erziehung, alle Themen, die dir widerfahren sind. Aber kommen wir mal zu 4 und diese Gabe für Tiefe und für Authentizität und für dieses Sehen, was fehlt. Und aber auch diese Herausforderungen natürlich, die mit der Leidenschaft und Fixierung immer einhergehen. sich vergleichen und Image und besonders sein und so. Wie drückt sich das in der Welt des Theaters für dich aus? Wo kannst du wirklich erkennen, diese Kompetenz als vier perfekt für Theater, und wo merkst du, und da ist es ein richtiges Entwicklungsfeld?
Also die Kompetenz jetzt ganz konkret in der Arbeit konnte ich sofort erkennen, dieses, als ich das gehört habe mit dem Sehen, was fehlt, also sofort sehen können, was fehlt. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja genau meine Kompetenz. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich komme zu irgendeiner Probe, die vielleicht auch schon länger läuft von jemand anders, und ich sehe sofort, das braucht's noch, dann wird's irgendwie besser. Also das geht bei mir ganz schnell. Und das sehe ich wirklich auch als Kompetenz. Also ich weiß, was es braucht, oder auch optisch jetzt im Bühnenbild oder Kostüme, was fehlt noch, damit es irgendwie rund wird und stimmig wird. Oder das Thema Authentizität.
Und was, darf ich da ganz kurz einhaken? Besser, rund und stimmig. Kannst du es noch präzisieren? Was meinst du, wann ist es besser? Was bedeutet das für dich?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich eine Intuitionssache. Also wenn ich fühle, dass es stimmig ist. Das kann man schwer erklären tatsächlich.
Das Wort höre ich oft von Vierern, dass es stimmig ist.
Wenn eine gute Balance entsteht, kann man vielleicht sagen, ob das jetzt in der Optik ist oder aber auch zum Beispiel jetzt in der Arbeit mit Schauspielern. Das betrifft eigentlich beide Themen, die Authentizität und das mit dem Sehen, was fehlt. Also wenn man mit Schauspielern arbeitet, dann sieht man oft, dass eine Figur zu plakativ ist, zu flach ist, einfach nicht glaubwürdig. Und dann sehe ich, das, was fehlt, also ist der Kontrast. Also es braucht ja mindestens, also wenn jemand einen spielt, der jetzt ein Arsch ist und so auf dicke Hose macht oder so, wenn jemand das so komplett nur das spielt, dann wird das oft unheimlich flach und platt. Das heißt, du brauchst mindestens noch die andere Ebene, um damit es authentischer wird, stimmiger, lebensechter, dass du siehst, wo hat diese Person Angst oder wo versteckt die was. Also dann würde ich sofort, wenn ich dann mit dem arbeiten würde, gucken, was kann man machen im Körper, an der Haltung oder irgendein Tick oder keine Ahnung, irgendwas finden, wo man sehr gut ablesen kann, eigentlich das genaue Gegenteil von dem auf dicke Hose machen. Und schon kommt was dazu, was zum einen den Spieler ablenkt, also dann ist er nicht nur auf dieser einen Schiene, was einfach kein Mensch ist immer nur auf einer Schiene. Also das ist aber gar nicht so leicht, das wieder als Schauspieler herzustellen, diese mehreren Schienen. Also das heißt, der muss im Grunde abgelenkt werden von seinem Plan. Ich spiele jetzt einen Macho, indem er zum Beispiel sich darauf konzentriert. Ich spiele jetzt, dass ich verstecken will, dass ich gerade einen Fleck auf der Hose habe, der mir peinlich ist. Und trotzdem bin ich nach außen der Macho. Das sind schon mal zwei Aufgaben, die so schwer zu gleichzeitig bewältigen sind. Das macht schon mal einen guten Teil von der Komplexität, die man hat als Mensch so. Und sofort kriegt die Figur eine Tiefe. Das macht es authentisch, und das ist eben das, wo ich dann eben auch sofort sehe, dass sowas fehlt, zum Beispiel.
Ich sage sehr oft über die Vierer, die haben eine Gabe, in eine mundane oder eine ganz normale Situation, vielleicht eine flache Situation, was du beschreibst, immer diese i-Tüpfelchen zu finden, was es transformiert in etwas ganz Besonderes und einzigartig. Also diese extra, das bisschen extra gehen. Ist es das, was du meinst?
Ja, das ist es auch. Wobei das, was ich gerade beschrieben habe, das ist jetzt ja gar nicht mal was Besonderes, sondern das ist ja einfach nur ein ganz normaler Mensch, um den es geht. Also wenn ich den darstellen möchte, und jeder Mensch ist ja was Besonderes, dann muss der ja nicht
bekommen.
So. Und wenn der diese Tiefe nicht hat, dann sehe ich eine Schablone von einem Menschen. Das passiert auch oft in Filmen und so. Also das sehen ja auch viele Menschen, erkennen das, wenn eine Figur flach ist, einfach wie mit nur zwei Dimensionen. So. Und insofern ist es beides. Ne? Also ich schaffe es, oder ich versuche es hinzukriegen, normale Menschen zu zeigen mit der Tiefe, die sie brauchen, weil jeder Mensch die hat. Und dieses mit dem aus etwas Alltäglichen was Besonderes zu machen, das sehe ich eher in dem Gesamtkontext Theater oder ja Schönheit, Ästhetik, also dass man das Ganze dann auch noch in einem vielleicht poetischen Rahmen sieht und nicht jetzt nur so, weiß ich nicht, alltäglich.
Also wenn ich ein Stück anschaue, ich glaube, ich würde es so übersetzen, ich fühle richtig was. Also ich werde ins Gefühl gebracht.
Genau.
Durch das, was auf die Bühne passiert.
Ja.
Es ist fast, als wenn das Gefühl, dieses gefühlte Ganze, ist fast noch mehr als die Worte oder fast noch mehr als der das Konzept, weil es bringt ein, zumindest ist meine Erfahrung, wenn ich wirklich so ein Gefühl habe, oh, das war wirklich toll, das war super, das war großartig, ich komme raus mit einem wirklich ganz körperliches Gefühl. Und es ist nicht nur alles positiv, es ist schon auch die Mischung eben. Also ist alles da. Ne?
Ja.
Ist alles da. Ja.
Das hat dann natürlich auch noch viel damit zu tun, inwiefern die Leute, die da auf der Bühne spielen, das nach außen transportieren können mit dem Kontakt. Das muss natürlich auch hergestellt werden. Nicht nur die Konzentration auf sich als Schauspieler, sondern auch, dass ich dann immer versende, was ich mache und immer in Kontakt bin und auch das Feedback dann des Zuschauers fühlen kann und dass da was hin und her geht zwischen Zuschauern und Spielern. Das ist mir auch sehr wichtig. Also das hat wieder mit dem Thema Freiheit zu tun, dass die Schauspieler, die dürfen nicht zu sehr geklemmt sein in irgendein Konzept oder in irgendeine Vorstellung davon, was sie da machen sollen oder so. Die müssen immer so frei sein, dass sie selber in der Lage sind zu spüren, die Präsenz, also ihre eigene Präsenz, auch aber die Präsenz der Zuschauer zu spüren. Und dass da was hin und her geht.
Ja, und dann drehen wir mal die Medaille um. weil ich fand das ganz toll. Aber sicherlich gibt's auch Herausforderungen in dem Beruf, gerade für dieses Thema, auch für dein Enneagramm-Stil. Wo würdest du sagen, stößt du an Grenzen, die du über die Jahre vielleicht entwickeln musstest, wolltest, oder auch jetzt mit der neuen Erkenntnis, seit einem Jahr eine 4 zu sein, wo du genau hinschauen willst, was für dich wichtig ist, um vielleicht nicht getriggert emotional, wie auch immer, zu werden?
Also das ist vielleicht am meisten dieser Punkt mit der Introjektion. So heißt das, glaube ich, bei den Vieren.
Nur der Theorie halber, Introjektion ist der Abwehrmechanismus, der psychologische Abwehrmechanismus von Enneagramm Stil 4. Deswegen kam dieses Wort.
Ja, das heißt, dass ich sozusagen zu sehr die negativen Energien meines Umfeldes aufnehme. Also das ist so dieses Beziehungsthema, ne, dass ich natürlich sehr viel damit zu tun habe, dass wenn dann Krisen sind oder so, oder jeder hat dauernd irgendeine Krise, dass ich damit umgehen muss, auch so als Gruppenleiterin. Und da kann ich mich schlecht abgrenzen. Also wenn ich komme in einen Raum und die gesamte Raumstimmung, ich habe immer das Gefühl, egal wie sich jeder Einzelne im Raum fühlt, überträgt sich sofort auf mich. Ich merke das sofort, wenn einer schlecht drauf ist. Und dann fällt mir das schwer, das nicht auf mich zu beziehen. Also das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsfeld.
Mich interessiert ein Thema sofort. Was machst du, um gut für dich zu sorgen an der Stelle? Jetzt bemerkst du, du hast irgendwas aufgenommen, was nicht wirklich dich bist. Also du musst jetzt, du willst dich ein bisschen disidentifizieren von dem Gefühl, so würde ich das in Fachsprache benennen.
Ja.
Was machst du?
Was mache ich? Ich versuche es auch zu besprechen, also auch mit anderen Leuten, also mit anderen Mitarbeitern zu besprechen, mit denen ich sehr vertraut bin. Das hilft mir sehr. Also dann auch so eine Art wieder so Realitätscheck zu machen und dann quasi, wenn ich mir dann sagen kann, das hat gar nichts mit mir zu tun in dem Moment, sondern die Person ist einfach schlecht drauf, weil sie selber das und das Problem hat, dann hilft mir das schon sehr. Und was mir auch hilft, ist einfach dann manchmal rauszugehen, mal kurz so einfach wegzugehen aus dieser Atmosphäre, mal kurz aufs Klo zu gehen oder eine Pause zu machen, mich wieder zu sammeln, bevor ich dann zurückkomme. Sowas hilft. Ja, und was, und dann aber auch teilweise es zuzulassen. Also, dass ich dann auch offen damit umgehe und sage, wenn es dir gerade schlecht geht, ist okay. So, ist nicht schlimm, also es nicht wegzudrängen oder so.
Also die Realität schon zu akzeptieren.
Genau. Und manchmal, was ich auch relativ schwer kann oder was ich einfach nicht so mag, als, sage ich mal, Leitungsstil ist, einfach so Ansagen machen. Ne? Also mein Stil ist schon eher zu sagen, würdest du mal bitte von rechts nach links gehen? Also so doof sind die Ansagen natürlich selten, aber freundlich zu bitten. Und wenn dann jemand sagt, nö, wieso, dann würde ich das auch eher erklären und nicht sagen, nee, mach's einfach so. Ne? Und es gibt aber manchmal tatsächlich Leute, das sind dann wirklich so die härteren Momente, wo ich merke, da sind so ganz merkwürdig fast neurotische Sachen im Spiel, also wo eine Person mich provozieren möchte und will von mir sozusagen fast wie gequält werden. Also das klingt fies, aber das gibt's tatsächlich in dem Beruf oft, dieses Sadomaso-Ding. Und die sind das einfach wie gewöhnt, dass man mit ihnen so umgeht. Und solange man das dann nicht tut, ist man wie nicht ernst zu nehmen für die. Also diese Erfahrung habe ich wirklich gemacht. Und das ist für mich erstmal vollkommen unverständlich gewesen, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann aber habe ich das verstanden. Und dann musste ich mich wirklich zwingen, also auch nach Rücksprache mit Kolleginnen und so, zwingen, einfach genau das zu machen, was ich überhaupt nie tun würde, zu sagen, wir reden jetzt nicht weiter, du gehst jetzt einfach von rechts nach links. Und dann war es gut. Ja. Also das war dann faszinierend. Ja. Ne? Aber genau das hat es gebraucht. Einmal war es auch tatsächlich die Lösung, das hat mir dann mein Mann gesagt, den Tipp, du darfst nicht mehr, ich gehe immer auf die Bühne zu den Schauspielern, um mit denen zu reden. Ich gehe immer nah zu denen hin. Ich springe auch immer viel mit rum und zeig viel und so. Und bei manchen Leuten war das aber verhängnisvoll, weil dann kam man da nicht mehr weg und wurde irgendwie ausgesogen irgendwie und provoziert und alles und hat gesagt, du darfst da nicht mehr hingehen, bleib im Raum, so viel Abstand wie möglich und sag von da aus deine klaren Anweisungen. Und ich habe mich dann wirklich dazu gezwungen, das zu machen, und es hat auch funktioniert. Aber das habe ich wirklich zum Glück nur selten so machen müssen.
Ja, also da hast du Umgang mit eben diese unterschiedlichen Zentren, was wir ja haben.
Genau.
Und du hast unterschiedliche Empfänger. Also wie empfangen die eine Anweisung oder eine Bitte? Klar, du hast immer damit zu tun, ne? Wie wir alle in allen Bereichen. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und ganz sicher sind manche Menschen, wollen die Freiheit, alles selber zu entwickeln. Mhm. Und andere wollen möglichst eine genaue Anweisung. Da sind die fühlen sich sicherer damit.
Genau.
Dann können die auch ein bisschen gegen anrebellieren, falls die bemerken, dass es nicht das ist, was die wollen. Aber das ist immer noch ein klarerer Prozess. Als entwickle es aus dir heraus.
Mhm.
Das überfordert halt manche Menschen, ne?
Genau. Ja, genau so ist es.
Mhm.
Das überhaupt erstmal zu kapieren, dass es das alles gibt und wenn man selber so anders ist, ne, das hat schon eine Weile gebraucht. Und wie gesagt, das fällt mir bis heute schwer. Also diese Ansagen machen so auf diese klassische Art, das mag ich nicht, kann ich auch nicht gut. So, ich sehe mich dann, ich bin mir dann selber vollkommen fremd, wenn ich das so mache. Aber dann.
Und wenn ich das übersetze in Dissension, heißt das, du magst nicht so gerne mit Bauchenergie unterwegs sein?
Ich weiß gar nicht. Ich kann das, glaube ich, gut. Ich kann auch gut kraftvoll und laut was sagen und so. Aber ich würde es trotzdem immer irgendwie versuchen, freundlich zu machen oder mit die Leute.
Ich sage das anders. In Beziehung bist du nicht so gerne mit einem bauchigen Kommunikationsstil unterwegs, weil das ist ja, die Bräuche sind schon sehr viel mehr auf, das ist die Struktur, das ist die Regel, so machen wir das und ich will, dass du es so machst, so ist richtig und so ist falsch und also das ist einfach Bauchzentrum, es ist eben dirigierender auf eine konkrete Art und Weise. Ne?
Ja, was dann für mich schon fast wie eine Beschimpfung klingt,
Ja. Oh, wir reagieren sehr auf diese unterschiedlichen Zentren, ne? Und gerade auf die Bauchenergie, die unterschiedliche Umsetzung von Bauchenergie. Es ist schon sehr unterschiedlich. Ich meine, wir werden im Herzzentrum, glaube ich, gefühliger und reden mehr.
Ja, und ich rechtfertige mich dann auch zu viel und so. Also da muss ich auch aufpassen, ne? Nicht zu viel erklären, nicht zu viel rechtfertigen. Sowas lerne ich. Also öfters mal eher schweigen, geduldig sein, abwarten, sowas.
Ja.
Ich habe es auch tatsächlich mal erlebt, was heißt mal, also in dem Fall, das war jetzt ein Beispiel, eine 4, die, wir haben so eine Methode, die nennt sich Interaktion. Die Person, die ein Problem hat, stellt sich hin und gegenüber steht ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin des Enneagramm-Stils, mit dem sie dieses Problem hat. Also zum Beispiel, wenn eine 4 mit einer 8 ein Problem hat, dann würde die Person, die das Problem hat, sich einer anderen 8 gegenüberstellen und dann einfach mit ihr interagieren und gucken, was passiert dann. Also ich sag mein Thema und was kommt bei der 8 an? Was hat die verstanden? Und üblicherweise ist es so, ne, gerade Herz auf Bauch ist, es fehlt ein bisschen Präzision und Klarheit. Vor allem Klarheit, energetische Klarheit. Mhm. Und irgendwann, ne, wir haben ein bisschen mit ihr gearbeitet und dann kam so eine Aussage, ich weiß nicht mehr, was die Aussage war, aber es war auf jeden Fall ein Satz. Ich sag mal ungefähr in der Stimmlage, in der ich gerade spreche, relativ nüchtern, aber schon auch bestimmend, ne, so. Ich will, dass du das so machst. Oder das hat mich so gestört. Also relativ schon klar, aber eben nicht herzlich. Mhm. Aber auch nicht laut. Und dann habe ich die 4 gefragt, so, und wie war das jetzt für dich, das so zu sagen? Oh, ich habe die doch gerade angeschrien, oder? Und ich so, und die 8, und die 8, nein, das war, ich habe zum ersten Mal verstanden, was du von mir wolltest.
Ja, das habe ich auch schon ein bisschen so erlebt. Mhm. Ja.
Ja. Aber das ist der Unterschied im
Die anderen Herausforderungen, die es natürlich immer gibt, wenn man sowas macht, also wenn man ein Stück macht, gibt es ja immer harte Krisen, die gehören auch dazu. Also es würde nicht gut werden, wenn man nicht durch so ein ganz tiefes Tal auch hin und wieder gehen müsste. Da ist es dann ja oft die ganze Gruppe aber, die durch sowas durchgeht, ne? Und da konnte ich mir dann tatsächlich auch mit dem Enneagrammwissen helfen. Also mit diesem Enneagramm als Prozesswissen. Und das hat mir wirklich, also so habe ich das Enneagramm ja kennengelernt eigentlich. Da wusste ich noch gar nichts über die Typen. Und das hat mich total.
Ja, dann lass uns das noch so ein bisschen als Abschluss nutzen. Mhm. Sag mal was dazu. Also das ist ja das Prozessmodell. Das ist, hat tatsächlich noch nichts mit den Persönlichkeitsstilen in dem Sinne zu tun. Wir werden da jetzt auch nicht sicherlich das erklären, aber was hat dir da besonders geholfen an der Stelle?
Ja, also das Enneagramm kann man ja als Prozessmodell auf jeden Prozess drauflegen, wie eine Schablone. Und wenn man jetzt so ein Stück macht, von Anfang bis Ende, ich habe dann auch nicht immer genau gewusst, an welchem Punkt ich bin. Was ich mir gemerkt habe, ist dieses Dreieck im Enneagramm. Und das sind drei Schockpunkte, so wird das genannt. Also von Gurdjieff, glaube ich, wurde das so genannt. Und es wird halt gesagt, dass es müssen sozusagen drei Schocks passieren von außen. Es sind Informationen, die von außen in das System reinkommen, damit der Prozess wie weitergehen kann. Also es verläuft nie ein Prozess nur in eine Richtung. Es muss immer auch wieder was Gegenläufiges passieren, damit der sich wieder gut austarieren kann auf ein Ziel hin. Ja. Und das allein fand ich schon eine gute Information. Also dass diese vermeintlichen Rückschritte, die man oft hat im Prozess, wo man denkt, jetzt sind wir ja wieder ganz wo wir schon dachten, da sind wir drüber hinaus, die sind sinnvoll. Oft. Und die Schockpunkte, die sind an dem Punkt 3 und an Punkt 6. Und es gibt immer also einen Schock von außen, wo irgendetwas passiert, was auch keiner voraussehen kann, was einen auch erschreckt erstmal. Also der erste ist so ein, der wird ja mechanischer Schock genannt. Also da passiert irgendwas, keine Ahnung. Zum Beispiel, wir haben das falsche Bühnenbild gebaut. Also es ist uns schon passiert. Plötzlich merken wir, das stimmt ja alles nicht. Wir müssen die Hälfte verschrotten und müssen das alles nochmal ganz anders anlegen. Ne? Das ist wirklich wie ein Schock von außen. Und wenn man das verarbeitet und jetzt nicht sofort verzweifelt, dann bringt das aber die ganze Sache auf ein ganz anderes Level. Ja, und dann macht man weiter, schöpft neuen Mut, macht ganz woanders weiter und dann kommt man irgendwann zu diesem Punkt 6 und da passiert das wird bewusste Schock genannt. Das ist sozusagen, bei uns ist das meistens die erste Probe, wo alles am Stück gespielt wird. Das nennt sich alles mit allem Probe, wo man zum ersten Mal alles hintereinander mit allen Kostümen und allen sieht. Das ist immer ein Schock. Also das kann man gar nicht verhindern, dass man da denkt, oh Gott, das ist ja furchtbar so, ne? Also, aber es erlaubt einem, den Gesamtblick zu haben zum ersten Mal. Und dann, wenn man dann eine Nacht geschlafen hat, irgendwann die richtigen Impulse und Ideen zu bekommen und auch wieder die nötige Energie aus der Verzweiflung heraus, eigentlich die nötige Energie, Lösungen zu finden für Probleme, von denen man vor diesem Schock noch gar nicht wusste, dass man sie hat. Also, und das passiert immer, ne? Und früher war ich dem viel mehr ausgeliefert. Und jetzt weiß ich, die Schocks müssen kommen. Und ist nicht so, dass ich mich drauf freue, aber ich weiß immer noch nicht, wann sie kommen und wie sie aussehen, aber ich weiß, dass sie sein müssen und ich weiß, dass man es überwinden kann und dass es konstruktiv ist, also dass es gut ist. Ne? Und dann noch
die Genialität
bitte
der Leute, ne? Die Genialität der verschiedenen Leute. Also da müssen alle irgendwo kooperieren, ja, und mitmachen.
Ja.
Um sozusagen die Sache zu Ende zu, so ein gutes Ende zu bringen. Es erinnert mich immer, ich habe ja oft mit IT-Teams zu tun, die irgendwann ein neues Software für ein großes Unternehmen, wo die Teams sind in Indien, Australien und Südamerika und ich weiß nicht was. Die müssen alle über einen langen Zeitraum koordinieren, um das Ganze zu bauen. Und irgendwann muss es online live gehen. Und das ist genauso ein Thema. Da sind die alle auf höchster Alarmbereitschaft überall. Und eigentlich wissen die so einfach so klappen. Das wäre schön, nee. Aber das passiert nicht. Und die müssen alle auf höchster Alarmbereitschaft sein. Wo hakt es und was müssen wir tun, um das irgendwie gut online zu bringen? Und das erinnert mich so daran.
Ja, das ist auch bestimmt genau das Gleiche.
Also alle müssen wach kooperativ sein, ne? Ja, sorry.
Alle müssen mega wach sein und
genau.
Es ist wie es kommt nochmal neue Power rein von außen. Also das ist erstmal ganz schlimm, aber dann entsteht genau dadurch der Zündstoff, dass die Rakete sozusagen abfliegen kann, durch Leidenschaft auch, also auch und da muss man auch aufpassen, dass man nicht umkippt in Negativität. Also man muss halt versuchen, positiv zu bleiben, ne? Was nicht immer leicht.
Unbedingt.
Aber
und die Kreativität ist wieder gefragt.
Genau. Aber es ermöglicht einem, also das Enneagramm so zu kennen, hat mir Bewusstheit gegeben. Also ich konnte mit viel mehr Bewusstheit durch diesen Prozess durchgehen, ne? Und noch ein ganz interessanter Punkt ist der Übergang von 4 zu 5, wo diese Lücke ist. Also das ist immer, das wird ja genannt, von Gurdjieff gibt es da auch ein Wort dafür, aber von C.G. Jung ist das die Nachtmeerfahrt des Helden. Das finde ich so toll. Also das ist der Punkt, wo du keine Koordinaten hast, wo du einfach springen musst. Und das kannst du auch nur mit deinem...
Wir nennen es Spiritual Bungee Jumping.
Genau. Yeah. Ja. Und dann hast du nichts, wo du dich dran halten kannst. Und wenn du dann nicht glaubst oder genügend Leidenschaftsenergie hast, dann kommst du da auch nicht rüber. So, ne? Und da kommt man von der einen Seite auf die andere Seite von dem Enneagramm. Und das ist gut. Also für mich war das gut, sich diese Sachen zu merken. Das ist auch nicht so schwer, sich das irgendwie zu merken, finde ich. Und dann weiß man schon ein bisschen besser, beruhigt einen so ein bisschen. Ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Barbara. Ich fand, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe meine Liebe für die Kreativität etwas im Podcast bringen können und von dir viel erfahren, wie mein Viererflügel auch so funktioniert. Also ja, War für mich persönlich ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Vielen Dank, Barb. Es hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues gelernt über, wie es ist, eine Regisseurin zu sein. Das fand ich toll. Danke.
Ja, danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.